ARD.
In dem Moment, wo man die ganze Argumentation schon verkürzt auf, es ist eine Frage der Bildschirmzeit und nicht, es ist eine Frage von dem, was genau da geschieht. Mhm. Das ist eine komplett gestrige Betrachtung, denn die Gesamtsituation, die kann man ungefähr vergleichen mit Ernährung. Ja, und es wäre dann so, ja, die Kinder essen nach der Schule so viel Schrott, dann geben wir ihnen in der Schule lieber gar nichts. Hä? Nee, man würde dann doch sagen, in der Schule müssen die was Vernünftiges essen.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Heute wird es um das Thema Digitalisierung und Digitalität innerhalb und außerhalb der Schulen gehen, um die Frage, ob politisch und innerhalb der Schulen genug dafür getan werden müsste. Bei mir ist der wohl bekannteste Interneterklärer, den es in Deutschland gibt. Er ist außerdem Keynote-Speaker, Kolumnenschreiber und Spiegel-Bestseller-Autor. Sascha Lobo, es ist mir eine besondere Freude, dass du heute dabei sein kannst.
Hallo lieber Bob, mir natürlich auch.
Lieber Sascha, die Grünpolitikerin Marina Weißband erklärt in einem Interview mit dem Deutschen Schulportal sehr deutlich, die Schulen bräuchten auf keinen Fall ein Fach Medienbildung. Nun weiß ich, du siehst das grundsätzlich anders. Warum?
Man muss hier fein differenzieren, glaube ich. Und ich glaube auch, dass Marina da eine andere Perspektive zwar hat, aber letztlich wir einen ähnlichen Blick auf digitale Gesellschaft haben. Es gibt hier ganz grundsätzlichen unterschiedlichen Tendenzen, weil nur noch wirklich gar nicht mehr ernstzunehmende Leute sagen, das Internet hat gar nichts zu suchen im Bildungskontext. Digitalisierung, Digitalität gar nichts zu suchen im Kontext, sagt fast niemand mehr. Die Frage des Wie, das ist ja schon angesprochen worden, ist hier entscheidend. Und dann gibt es so zwei große Schulen, ich vereinfache jetzt etwas, aber die zumindest interessante Thesen haben. Die einen sagen, wir brauchen ein ganz spezifisches Fach, wo das beigebracht wird. Und die anderen sagen, nein, das ist ein so großes Querschnittsthema, das muss eigentlich in allen Fächern jeweils spezifisch vorkommen. Der Punkt ist, dass man für beides sehr gute Argumente finden kann. Mhm. Ja, und ich bin absolut sicher, dass Marina eine Vielzahl von sehr klugen Argumenten, ich schätze sie sehr,
ja, Dito.
Eine Vielzahl von klugen Argumenten dafür hat, für das, was sie gesagt hat. Das Aber, was ich hier entgegenschleudern würde, ist, dass eine Querschnittssituation automatisch nach meinem, sagen wir mal, Verständnis der gegenwärtigen, real existierenden Bildungspolitik in Deutschland bedeuten würde, dass keine eindeutige Verantwortung vorliegt. Wir haben das in ein paar anderen Bereichen auch. Ja, ich würde sagen, die meisten Zuhörenden bei diesem Podcast, die sind auf die eine oder andere Weise vielleicht sogar leidgeprüft in diesen Bereichen, dass wir in wesentlichen Aspekten des Bildungssystems in Deutschland immer noch eine Art Verantwortungsvakuum haben. Und ich fürchte einfach, dass ein so großes strukturelles Problem, wenn nicht eine Ansprechperson, eine Ansprechinstanz, eine Institution verantwortlich ist dafür, diese Verschmelzung voranzutreiben, dass das dann in einem der üblichen Verantwortungsvakui, ist glaube ich U-Deklination, keine Ahnung, habe ich zuletzt in der Schule gehabt, Latein, dass das dann in so einem Verantwortungsvakuum mündet und was wiederum bedeutet, und da wären wir heute auch schon, dass am Ende nur davon abhängt, ob entsprechende Lehrkräfte, entsprechende Schuldirektionen da Bock drauf haben, dann passiert es. Und wenn sie nicht Bock drauf haben, passiert es nicht. Das ist ja genau der Stand heute, was Digitalisierung und Schule angeht. Und ich fürchte, das, was Marina vorgeschlagen hat, beziehungsweise was ich unterstelle, was ihr Ansatz wäre, dass das genau in einer ähnlichen Ebene mündete.
Ja, beziehungsweise, was du gerade auch schon angedeutet hast, ich glaube, dass eines der wichtigsten Argumente dafür, dass es kein Fach gibt, ist natürlich die Tatsache, dass man argumentieren würde, dass Digitalisierung in jedem Bereich unseres Lebens eine Rolle spielt und dann halt nicht in ein Fach abgelagert werden soll. Aber genau wie du sagst, hat das ja zu der Realität geführt, die wir gerade haben. Trotzdem ganz interessant, dass du gerade gesagt hast, dass kein ernstzunehmender Mensch mehr fordern würde, dass Digitalisierung in Schule nichts zu tun hat. Wir hatten ja im November eine relativ breit medial rezipierte Forderung von Wissenschaftlern, die ein Moratorium der Digitalisierung in Kitas und Schulen gefordert haben, mit dem ersten Satz, den fand ich ganz interessant: Digitalisierung gilt derzeit im Bildungsbereich für alle Altersstufen als die zeitgemäße Lösung von Bildungsfragen. Und dann wird gesagt, warum das nicht so ist und warum sie eigentlich schädlich ist. Da müsste man jetzt nach deiner Argumentation sagen, eigentlich sind die dann ja nicht ganz ernst zu nehmen.
Ja, absolut. Das ist so. Das ist einfach faktisch so. Leute, die sagen, Digitalisierung und Bildung gehören gar nicht zusammen, die sind nicht nur nicht ernst zu nehmen, sondern die blenden auch sehr, sehr wesentliche Teile der Bildungslandschaft aus. Ja? Die haben wahrscheinlich mit Fug und Recht jetzt erstmal nur Kitas und Schulen genannt. Aber wer glaubt, dass Bildung nur in Kitas und Schulen passiert, der oder die hat aus meiner Sicht kein Verständnis, das angemessen ist dem 21. Jahrhundert insgesamt. Und das hat noch nicht mal was mit Digitalisierung zu tun, das hat einfach was mit der Weiterentwicklung der Gesellschaft zu tun. Schule übernimmt heute aus meiner Sicht so eine unfassbare Zahl von verschiedenen Aufgaben, manche implizit und manche explizit, dass ich glaube, dass es fahrlässig wäre, so zu tun, als wäre Schule zum Beispiel weiterhin die einzige Instanz, die diese Form von Bildung vermitteln kann oder sollte. Mhm. Ja, das ist aus meiner Sicht regelrecht fahrlässig. Deswegen würde ich Digitalisierung und Bildung immer verschmelzen lassen, dass man über unterschiedliche Taktgeschwindigkeiten sprechen kann in den einzelnen Gewerken, sag ich mal, dass man sagen kann, okay, in der Kita soll das so passieren, in der Schule soll das so passieren, in der Uni soll das so passieren, begleitend zum Berufsalltag soll das so passieren, im normalen Alltag von berufstätigen Menschen gibt es ja noch andere Bildungssituationen. Da ich fürchte einfach, dieses sehr schmale Verständnis von dem, was Digitalisierung und Digitalität bedeutet, das durch diesen Aufruf auch deutlich wird, das ist etwas strukturell rückwärtsgewandt ist, dass wir uns überhaupt nicht mehr leisten können. Und was meine ich mit konkret? Was nutzt es denn, wenn wir die Kita und die Schule schön klinisch rein von jeder Verseuchung durch Nullen und Einsen halten und in der Minute, wo die Schülerinnen und Schüler rausgehen aus der Schule, sich komplett den Kopf voll knallen mit allem Digitalen, was zur Verfügung steht? Was soll das für einen Sinn haben? Was soll das für eine Wirkung haben? Was soll das für eine auch Herangehensweise an eine gesellschaftliche Ausprägung, digitalgesellschaftliche Ausprägung haben? Ich verstehe einfach nicht, worauf diese Leute hinaus wollen. Dieses Nichtverständnis ist das Freundlichste, was ich sagen kann. Denn ich befürchte, dass dahinter tatsächlich steht, dass man diese Leute, die das so fordern, nicht ernst nehmen kann. Deswegen habe ich das so gesagt.
Diejenigen, die so argumentieren, haben aus meiner Sicht drei Argumente, die wir nicht alle ausdifferenzieren müssen. Ein Argument ist der sogenannte Schutz. Da hast du gerade im Grunde schon was zu gesagt. Das Traditionsargument, ja, das oftmals auch aus so einer intellektuell verklärten geisteswissenschaftlichen Haltung manchmal auch kommt, die darum geht zu sagen, wir brauchen eigentlich diese tradierten Inhalte, die sind wichtiger als dieser ganze neumodische Scheiß. Und dann aber eines, das sozusagen am öftesten genannt wird, das vor allen Dingen in Bezug auf Bildschirmzeit und Zeit in digitalen Medien geht. Und da würde ich dich jetzt gerne zu fragen. Wenn jetzt jemand sagt, naja, der Grund, warum wir weniger mit digitalen Medien in Schulen arbeiten sollten, ist der, dass die Kinder und Jugendlichen nach der Schule konfrontiert sind. Die sind ja jetzt schon so viel damit konfrontiert. Also bilden wir in den Schulen jetzt mal einen Schutzraum, in dem eben sie nicht überlastet sind mit den Dauerinformationen der Netzwelt.
Ja, das ist eine komplett gestrige Betrachtung der Gesamtsituation. Denn die Gesamtsituation, die kann man ungefähr vergleichen mit Ernährung. Ja, und das wäre dann so, ja, die Kinder essen nach der Schule so viel Schrott, dann geben wir ihnen in der Schule lieber gar nichts. Hä? Nee, man würde dann doch sagen, in der Schule müssen die was Vernünftiges essen. Ja? Und das ist so eine falsche Herangehensweise an die Grundstrukturen von diesen digitalen Medien sind, hängt damit zusammen, dass alles in einen Topf geworfen wird. Von ganz vielen dieser Leute wird halt Bildschirmzeit als tatsächlich etwas komplett Homogenes, Eindimensionales betrachtet. Und das ist einfach weder Stand der Forschung noch irgendwie sinnvoll. Es ist ein riesiger Unterschied, ob ich an einem Bildschirm etwas Produktives, Kreatives, Kulturelles, Kommunikatives, was auch immer tue, etwas Bildendes, oder ob ich an diesem Bildschirm etwas völlig anderes tue oder zum Beispiel rein konsumiere, was auch Vorteile haben kann übrigens, was zeitweise auch als Teil von Bildung gesehen werden kann, oder ob ich eben Dinge tue an diesem Bildschirm, die ja sogar schädlich sein können. Die gibt es ja auch, ist ja vollkommen klar. Mhm. Das bedeutet, in dem Moment, wo man die ganze Argumentation schon verkürzt auf, es ist eine Frage der Bildschirmzeit und nicht, es ist eine Frage von dem, was genau da geschieht. Mhm. In dem Fall würde ich sagen, ist man schon komplett auf dem falschen Dampfer. Da ist man schon komplett gestrig und da habe ich schon gar keine Lust mehr, mich mit dem auseinanderzusetzen. Ich mache es trotzdem, weil ja nicht alles immer nach Lust und Laune geht. Ich mache es aber trotzdem, kann mir aber dann ab und zu nicht verkneifen, dass ich sagen muss, Leute, bitte kommt einfach noch nicht mal in der Zukunft an, bitte kommt mal in der Gegenwart an. Es würde sogar schon reichen, die Gegenwart von 2010, ehrlich gesagt. Ja, aber kommt mal in der Gegenwart an und schaut euch an, was heute die Vorbereitung auf das Leben, die ja die Schule mit leisten sollte, aus meiner Sicht, die Vorbereitung auf das Leben bedeutet. Schaut euch die Probleme der Schülerinnen und Schüler an. Schaut euch an, wie viele Kinder sich selbst töten oder in den Tod getrieben werden durch Cybermobbing. Glaubt ihr ernsthaft, dieses Thema könnt ihr komplett ausklammern, Fragezeichen? Und wenn nein, müssen die Kinder Instrumente an die Hand bekommen, und zwar alle Kinder und nicht nur die von den Tech-Savvy-Eltern, müssen die Kinder Instrumente an die Hand bekommen, wie sie mit solchen neuen Entwicklungen umgehen können. Und kein Instrument bedeutet in diesem Fall Enthaltsamkeit. Das ist kein Instrument.
2010 ist ein gutes Stichwort. 3 Jahre später sprach unsere ehemalige Bundeskanzlerin, ja, mittlerweile können ja sogar Männer Bundeskanzlerin werden, vom Neuland, das viel zitierte. Vor diesem Hintergrund hast du ja auch das Fach gefordert, weil du diesen ganzen Prozess auch rund um den Digitalpakt jahrelang begleitet hast. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an eine Keynote von dir, ich glaube, die war bei der Republika, wo du die Versäumnisse innerhalb der 16 Jahren CDU-Bundesregierung sehr präzise nachvollziehbar gemacht hast und wie wir dort angekommen, wo wir sind. Du kannst das jetzt natürlich nicht alles reproduzieren, aber wenn du auf so 3, 4 Punkte innerhalb dieser verfehlten Digitalisierung erstmal grundsätzlich in Deutschland und dann in Bezug auf Schulen schauen würdest, was könntest du da für Probleme identifizieren?
Ja, ob dafür 2 Tage reichen, die wir ja für diesen Podcast zur Verfügung haben, bin ich mir unsicher. Tatsächlich fängt das A früher an und ist B, glaube ich, in sehr, sehr vielen Ebenen erstmal ein grundsätzlich politisch-strukturelles Problem. Ja, wir können über die Probleme der Schule, die ganz eng mit den Problemen der Digitalisierung in der Schule zu tun haben, nicht sprechen, ohne nicht auch auf dem Föderalismus rumzuhacken. Ja, der Föderalismus ist in manchen Bereichen, mir hat bis jetzt noch niemand gesagt, welche genau, aber offenbar gut, in sehr, sehr vielen Bereichen ist der eine komplette Katastrophe, die aus meiner Sicht tatsächlich wesentliche Mechaniken der Digitalisierung ebenso wie wesentliche Mechaniken der Digitalisierung der Bildung verhindert hat und noch verhindert. Mhm. Ich will ein Beispiel machen von dem, wie ich sagen würde, was eines der größten Versäumnisse ist der Bundesregierung, der, glaube ich, ja, insgesamt 47 Bundesregierungen Merkel in den letzten 82 Jahren. Mit einem der größten Versäumnisse ist die katastrophale digitale Infrastruktur, die wir hier in Deutschland haben. Und zwar sowohl, was die Datenübertragung mit den Funksignalen von Smartphones angeht, als auch was die Verglasfaserung angeht. Es ist beides unter aller Kajüte. Und das ist A, hausgemacht und kommt B, vor allem daher, dass in erster Linie Angela Merkel immer dachte, das ist Verhandlungsmasse. Bei Angela Merkel war wirklich alles Verhandlungsmasse. Es gab keine rote Linien. Die einzige rote Linie war sie selber. Und diese Verhandlungsmasse ist dann immer wieder runtergefallen. Ja, ich erinnere hier zum Beispiel an die Verhandlungen bei der zwischenzeitlichen gelb-schwarzen Bundesregierung. Auf der Zielgeraden 2013 gab es Verhandlungen zu einem Universaldienst, wo wirklich jede und jeder Haushalt das Recht gehabt hätte, angeschlossen zu werden an eine Mindestgeschwindigkeit. Das wurde in letzter Minute gekippt, wurde wegverhandelt. Wir haben ewig viele Förderungen für Glasfaser. Wir haben in anderen Ländern schon hunderte Milliarden von Förderungen ausgeschüttet. Da wurde hier noch diskutiert, ob nicht 1 Megabyte pro Sekunde vielleicht auch ausreichen könnte als Breitband. Die Breitbanddefinition war hier über Jahrzehnte so, dass man einfach lachen musste. Das war nicht Breitband. Das war damit, also damit konnte man zum Beispiel kein YouTube schauen. Und wir reden hier von Zeitpunkten 2014, 2015, wo andere Leute irgendwie schon über 5G nachgedacht haben und mehr als nur nachgedacht haben, schon das technisch aufgebaut haben. Und da reden wir halt immer noch von irgendwelchen Breitbandgelaber. Die Förderung hat nicht funktioniert. Die föderalistische Ebene, die damit drinsteckt, die manchen Leuten nicht bewusst ist, die kann ich mit einer Anekdote skizzieren. Ich war einige Zeit im niedersächsischen Digitalrat und Niedersachsen als Flächenland hatte durchaus auch da Probleme. Die Regierung wollte etwas dagegen tun. Der Vorschlag war, das ist ein Vorschlag aus Schweden, der da ganz interessant als Wirkungsmechanik für schnelles Internet gesorgt hat. Der Vorschlag war, dass man durch die Abwasserkanäle Glasfaserleitungen ziehen kann. In Schweden hat das dazu geführt, dass man nicht alles aufbuddeln muss, was ganz schön kompliziert und teuer und langwierig ist, sondern dass man einfach durch immer größer dimensionierte Abwässerkanäle, die vergleichsweise kleinen Glasfasern durchziehen kann und ruckzuck Glasfasern verlegen kann. Mit so einer kleinen Sonde. Geht super schnell. toller Vorschlag, wurde dann auch gemacht, habe ich vorgetragen von der niedersächsischen Landesregierung und kurzes betretenes Schweigen. Und gesagt, ja, würden wir total gerne tun, aber in Deutschland ist Abwasser die Hoheit der Kommunen. Das bedeutet, da kann das Bundesland doch nicht reinregieren, ob man Glasfasern in die und so weiter. Man hätte theoretisch wie in Schweden mit einem einzigen Erlass sehr, sehr viel Infrastruktur hinbekommen können oder zumindest die Voraussetzungen dafür schaffen können. Geht in Deutschland nicht wegen eines Wustes an bürokratischen und vor allem eben föderal gestalteten Vorschriften.
Aber Sascha, ich höre solche Dinge und gerade Schule ist ja ein Bereich, wo wir eben auch genau dieses Problem haben. Wir haben eine ganz kleine Verantwortung des Bundes, ja, in Bezug auf finanzielle Mittel, seitdem es da die entsprechende Gesetzesänderung gibt. Wir haben natürlich die Kulturhoheit der Länder, aber dann haben wir noch den Schulträger und die Kommune und das sorgt für eine Verantwortungsdiffusion. Ich frage mich dann aber trotzdem immer, da sitzen doch erwachsene Männer und Frauen.
Das ist das Problem, genau. Ja, also da sitzen erwachsene Männer. Das ist ganz oft ja das Problem.
Also wie kann es denn sein, dass die, ich nenne es mal, der eigene Einflussbereich, der Kommunale, ja, wo man sich nicht, ich höre immer reinregieren lassen. Wie kann das denn sein, dass der wichtiger ist, als die Möglichkeit zu sehen, wir können hier für sehr viele Menschen etwas erreichen, was schon längst überfällig ist? Das verstehe ich nicht.
Die Antwort ist gar nicht so einfach, denn natürlich gibt es einen Teil der Leute, die sind einfach Knalltüten. Ja, das ist leider in ganz vielen Bereichen eine Erklärung. Ein Teil der Menschen, die das verhindern wollen, denen ist der eigene Machtbereich und die eigene Gestaltungshoheit und die eigenen Gewohnheiten durchzusetzen viel, 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 viel wichtiger als alles andere. Und das sind dann auch diejenigen, die verhindern. Die kommen dann um die Ecke mit irgendwelchem Datenschutzkram oder Investitionsgeld und es geht nicht und es wollen nicht und wir haben es schon immer so gemacht und so weiter. Das kennt man alles. Mhm. Es gibt aber auch eine andere Seite und ich finde wichtig, dass man die auch mal benennt. Wir haben leider einen langen Track Record von Versprechungen, die nicht eingehalten worden sind in diesem Bereich. Wir haben einen sehr langen Track Record von Leuten, die gesagt haben, diesmal kriegen wir alles super hin, diesmal bringen wir aber eine Software mit, die wirklich super funktioniert und die könnt ihr alle benutzen und die ist genauso, wie ihr wollt und dann kam die Software wie eine Katastrophe. Wir haben wirklich sehr, sehr viel, was an Vertrauensporzellan über Jahrzehnte zerschlagen worden ist, in ganz vielerlei Hinsicht. Ja, natürlich kümmert sich jemand um die Mediengestaltungsräume. Natürlich, wenn ihr da eine neue Software, dann sagen wir dem IT-Fachmann, der kommt dann und spielt es da auf. Natürlich haben wir dann eine Hotline, wenn ihr da Fragen und so weiter. Die Leute haben im Zweifel in diesem und in vielen anderen Bereichen schon so viele Versprechungen gehört, dass manchmal man sie regelrecht in Schutz nehmen müssen, weil die Wahl, vor die sie gestellt werden, nicht ist, Leute, wollt ihr was Großes, Glänzendes, Zukünftiges oder wollt ihr euren kleinen antidigitalen Scheiß weitermachen? Sondern die Wahl ist, ihr habt jetzt ein schlecht, aber einigermaßen recht funktionierendes System. Wollt ihr das eintauschen gegen die 115. Versprechung von draußen, die von denen die ersten 114 schon mal überhaupt nicht funktioniert haben? Und das ist eine Auswahl, wo man leider sagen muss, ja, in manchen Bereichen kann ich durchaus nachvollziehen, dass die Leute sagen, okay, cool, vielen Dank, dass ihr jetzt irgendwie eine Bundesschulcloud auf den Weg gebracht habt, aber wir nutzen die Lösung, die wir uns jetzt selber zusammengestoppelt haben, mit dem Schulträger, der irgendwie an drei Schulen irgendwie was zusammengewerkelt hat, weil da wissen wir, wie es geht und ich kann den Peter anrufen und der kann mir das freischalten. Das sind Dinge, die würde ich nicht unterschätzen im Alltag, gerade von Bildungsbeauftragten und Lehrkräften.
Du hast gerade über Vertrauensverlust gesprochen. Vielleicht hier der kleine Hinweis darauf, dass du in deinem neuen Buch ja die große Vertrauenskrise auch analysierst und diesen Vertrauensverlust auf ganz vielen verschiedenen Bereichen innerhalb des politischen Spektrums und auch des gesellschaftlichen identifizierst. Gibt es, weil wir gerade nach hinten geguckt haben und du hast ja zu Recht gesagt, man müsste eigentlich noch weiter nach hinten gucken, Stichwort Helmut Kohl und Kupferkabel anstelle von Glasfaserkabeln. Gibt es momentan oder innerhalb der letzten, sagen wir mal, anderthalb Jahre irgendeinen Silberstreif am Horizont in Bezug auf dieses Thema, das große Thema Digitalisierung und wie du schon gesagt hast, das schulische Thema ist natürlich mit da drin?
Es gibt eine ganze Reihe von Silberstreifen am Horizont, auch schon die ganze Zeit. Mein Problem ist, dass wir mehr brauchen als einen Silberstreif. Und je weiter wir voranschreiten und je deutlicher wird, wie tiefgreifend die Digitalisierung und die digitale Transformation, also die Veränderung zum Beispiel von Geschäftsmodellen oder von der Arbeit oder der Wirtschaft insgesamt, aber auch der Gesellschaft, also die Veränderung dadurch, durch die Digitalisierung nennt man digitale Transformation, und wie tiefgreifend die ist, Da sehen wir jeden Tag einen Zuwachs. Jetzt jüngst zum Beispiel durch künstliche Intelligenz. Und die Schwierigkeit, die daraus resultiert, ist eine, die man vielleicht bei sowas wie ChatGPT mit am besten begreift. Denn digitale Revolution, wenn sie nicht strukturiert durch die Institutionen vorangebracht wird, kommt von unten. Das können wir in der Schule seit 15 Jahren beobachten. Stichwort WhatsApp-Gruppen. Ja? Seit 15 Jahren spätestens, eigentlich sogar noch früher, in dem Moment, wo WhatsApp aufkam, gibt es zu praktisch jeder Schulklasse in Deutschland noch eine eigene WhatsApp-Gruppe. Ich sage hier WhatsApp, ich weiß, es sind manchmal auch andere, aber es ist egal. Will sagen, ein informelles Kommunikationssystem, was teilweise sogar Bildungsaufgaben mit abbildet. Ja. Das allerdings hat ganz wenig zu tun mit dem, wie es sein sollte, weil es in den meisten Fällen von niemandem richtig kontrolliert wird, weil es in den meisten Fällen irgendwie so einen Wildwuchs gibt, wo tatsächlich auch von außen schwer nachvollziehbar ist, welche Dynamiken ergeben sich daraus. Und ich glaube, was bei ganz vielen gar nicht besonders toll ist, ist, dass wenn die begleitende WhatsApp-Gruppe zu einer Schulklasse dann mehr oder weniger sowas ist wie ein unbeaufsichtigtes Klassenzimmer, wo alles Mögliche passiert, was sonst niemand mitbekommt.
Bis genau, irgendwie und das ist auch Realität in den Schulen, dass da können im Grunde genommen alle Schulen Deutschlands ein Lied von singen. Alle.
Absolut. Wir sehen also, wenn wir haben versäumt, digitale Kommunikationsstrukturen parallel zum Unterricht schulseits aufzubauen. Also gibt es informelle Strukturen. Und da weiß jede Lehrperson in Deutschland, was da passieren kann. Ich habe mit sehr vielen Lehrerinnen und Lehrern gesprochen. Fast niemand hat nicht regelmäßig Eltern dastehen, die irgendwelche Ausdrucke von den schlimmsten und katastrophalsten Mobbings und Inhalten und was weiß ich noch alles mit dabei haben und sagen die Eltern, Leute, das ist das, was hier mein Peter oder meine Maria geschickt bekommen hat über WhatsApp oder über irgendeine andere Plattform, ist ja denn Technologie auch egal. Was ist denn aber los bei euch? Ja? Und natürlich ist das zu einem Teil die Digitalisierung insgesamt, zu einem anderen Teil ist das aber auch das Versäumnis, dass die Bildungslandschaft nicht rechtzeitig gemerkt hat, dass informelle parallele Strukturen zu den Alltagsbildungsstrukturen in der Schule entstehen. Das heißt, es gibt eine digitale Revolution von unten. Und genauso ist es auch mit ChatGPT. In dem Moment, wo wir glauben, wir können KI-lose Schulbildung anbieten, ist das ein Trugschluss. Du hast da ja selber auch schon viel zu geschrieben, Bob. Es ist tatsächlich so, dass die Benutzung von künstlicher Intelligenz etwas ist, was ohnehin definitiv von weit mehr als der Hälfte der Schülerinnen und Schülern geschieht und geschehen wird und der Anteil wird eher steigen, weil die Ausgefeiltheit der verschiedenen KIs noch zunimmt. Das bedeutet, ich habe zwei Wahlen. Entweder ich tue so, als sei Schule ein illusionärer Schutzraum, in dem das nicht stattfindet und als würden die Schüler das nicht machen, weil ich als Lehrerin sage, mach das mal bitte nicht. Oder ich beziehe das mit ein und versuche den Leuten in der Schule, den Schülerinnen und Schülern in der Schule, die Instrumente mit auf den Weg zu geben, um das entweder sinnvoll einzusetzen oder nachvollziehen zu können, was genau wie da eigentlich passiert. Das sind die beiden Auswahlen. Und da ist vollkommen klar, wofür ich plädieren würde.
Ich fand es wirklich interessant, festzustellen, dass etwas passiert ist, was ich nicht geglaubt hätte. Und zwar mag ich ja immer noch den Grundlagen-Essay Standardsituation der Technologiekritik von Katrin Passig sehr gerne, obwohl sie ihn selber mittlerweile für gar nicht mehr so richtig hält.
Sie hat ihn danach nochmal dekonstruiert. Er stammt ja, glaube ich, auch von 2008 oder so. Insofern.
Stammt er. Aber die ersten 5 Schritte sozusagen des Umgangs mit dem Neuen kann man doch immer sehr schön an die verschiedenen Entwicklungen, finde ich, anschließen. Und eine Sache, die ich nicht gedacht hätte, die jetzt bei der KI, bei ChatGPT, Gemini und so passiert, ist tatsächlich diese Haltung, vielleicht geht es ja wieder weg. Und sie ist anzutreffen. Ich hätte, nachdem das Ministerium in NRW relativ kurz nach der Veröffentlichung von ChatGPT, 5 Monate oder so haben die nur gebraucht, schon etwas rausbrachte, nachdem der Deutsche Ethikrat in der Stellungnahme etwas rausgebracht hat, nachdem die Ständige Wissenschaftliche Kommission und der Kultusministerkonferenz etwas zu ChatGPT und Co. geschrieben haben, hätte ich eigentlich gedacht, dass allen klar sein sollte, dass hier eine massive Veränderung stattfindet. Aber wir hängen teilweise noch auf der Stufe, ja, in diesen Standardsituationen. Vielleicht ist es nur etwas für eine bestimmte kleine Gruppe, vielleicht geht es wieder weg und vielleicht sollten wir doch weitermachen wie bisher. Es ist erstaunlich. In einem Beitrag, den du geschrieben hast, nachdem die Schülerinnen und Schüler meiner Medien-AG dir Inhalte geschrieben hatten, übrigens noch eine ganz tolle Sache, die für die Schülerinnen und Schüler damals natürlich ein echtes Highlight war, sprichst du davon, dass das Internet, ich zitiere dich, die mächtigste Bildungsmaschine ist, die jemals erfunden wurde. Zunächst mal, hast du vor dem Hintergrund von den negativen Dingen, die stattfinden, Fake News, Bots, Polarisierung und so weiter, verlierst du den Glauben daran dennoch nicht, an diese Bildungsmaschine?
Ich verliere den Glauben daran nicht und da muss man sagen, nicht, dass ich in allen Bereichen komplett hellsichtig war und ich habe auch schon ein paar Mal Unsinn erzählt, aber in diesem Fall habe ich den Begriff mächtige Maschine sehr absichtsvoll gewählt, denn zunächst ist mächtig ja hier etwas im Sinne von einer Wirkung, die erzielt werden kann und zunächst ohne Wertung. Ja? Mhm. Das bedeutet, natürlich ist sowas wie Propaganda auch wirkmächtig. Und da sehen wir jeden Tag, das ist die falschest denkbare Version von Fehlbildung, im wahrsten Sinne des Wortes, die da geschieht. Aber wie sehr Internetpropaganda funktioniert, sehen wir jeden Tag. Haben wir bei der Pandemie gesehen, haben wir im Russland-Kontext durch Putins Propagandamaschine gesehen. Sehen wir bei Verschwörungstheorien und so weiter und so fort. Da gibt es nach wie vor eigentlich nichts hinzuzufügen zu dieser Macht, außer, dass wir durch diese Macht eigentlich automatisch aufgerufen sein müssten, sie in eine sinnvolle Richtung zu lenken.
Ja. Und da geht es wieder um die Frage der formellen versus der informellen Veränderung.
Da weiß ich nicht, ob ich mich damit überhaupt aufhalten wollen würde, denn das, was ich glaube, was viel sinnvoller ist, ist, wenn man viel größer denkt und viel umfassender versucht, zumindest zu denken. Was ich meine, ist, dass wir heute einen so massiven Angriff auf praktisch alle liberalen Demokratien haben. Und nicht nur einen, sondern dieser Angriff besteht eigentlich aus einer Vielzahl von verschiedenen Angriffen auf liberale Demokratie. Dass eigentlich alle Leute, die ein ernsthaftes Interesse haben an Bildung, wie wir sie mal gemeint haben, wir als liberale Demokratie, als freie, offene Gesellschaft, dass alle Leute, die daran auch nur entfernt glauben, sich eigentlich zusammenschließen müssten und sagen, nein, wir brauchen so schnell wie möglich etwas, was diesen vielen katastrophalen Fehlbildungen entgegengesetzt werden kann. Denn wir können nicht sagen, ja, das ist im Internet da alles falsch, also machen wir das mal auf Papier klug. Das ist nicht, wie die Welt funktioniert. Die Welt funktioniert so, dass dort, wo die Leute sind, sie etwas brauchen, was dem Quark, dem Quatsch und den gefährlichen Kram wie Propaganda und Fake News und Verschwörungstheorien entgegengesetzt werden kann. Und das wiederum bedeutet aus meiner Sicht, dass man sich jetzt eigentlich nicht damit aufhalten sollte, in Kleinkram sich zu vertänzeln, sondern dass wir jetzt eine sehr, sehr große Schlacht schlagen müssen und die ist eigentlich eine, die an deren Ende die Erhaltung und der Ausbau der liberalen Demokratie steht. Denn das ist aus meiner Sicht in ganz vielen Bereichen eine Bildungsfrage.
Wenn du gerade davon sprichst, dass liberale Demokratien auch angegriffen werden innerhalb des Internets, da gibt es einen Beitrag zu von SWR 2 Wissen vom 01.04.2022, in dem geht es nochmal explizit um das Problem der Fake News und wie Schulen versuchen, dem in Fächern entgegenzuwirken. Hören wir da mal rein.
Falschmeldung oder nicht? Darum soll es bei Michael Stangs digitalem Unterrichtsbesuch heute gehen. In über 40 Veranstaltungen hat der freie Wissenschaftsjournalist versucht, Schüler und Schülerinnen im Alter zwischen 10 und 15 Jahren zu selbstständigen Lügendetektoren auszubilden.
In 5., 6. Klassen gibt es ganz häufig das Phänomen der Kettenbriefe. Wie früher, als es die auf Papier gab, ist es heute digital, gibt es teilweise gruseligen Geschichten, wo 5., 6. KlässlerInnen schon wissen oder vom Bauchgefühl her denken, das kann eigentlich nicht stimmen, aber ich leite es trotzdem weiter, dann bin ich auf der sicheren Seite. Weil dann, es gibt ja diese Momo-Geschichte, wo irgendwie drin ist, ja, wenn du das nicht machst, passiert deiner Mutter was oder ich stehe nachts neben deinem Bett.
Mit solchen Kettenbriefen müsse er 8. Klässler nicht mehr kommen. Die seien schon deutlich medienkompetenter.
Je höher man geht vom Alter, also bei größeren Klassen kann man dann auch zum Beispiel über Propaganda sprechen, wo man sagt, das sind auch Falschnachrichten. Warum funktioniert das so gut? Weil da natürlich immer ein echter Kern, ein Wahrheitskern dran ist, der die Leute ja wirklich catcht, mitnimmt und dann funktioniert das.
Aber nicht nur die Schülerinnen und Schüler müssen lernen, Falschmeldungen zu entlarven. Auch viele Lehrkräfte hätten Nachhilfe nötig, so Stangs Erfahrung.
Zunächst etwas naiv gefragt vielleicht. Erlebst du in Bezug auf jüngere Nutzer dieses große Problem der Fake News eigentlich als so relevant? Denn dass die Parteien, außer die AfD, die das schon sehr gut gemacht hat, erst jetzt den Groschen fallen gehört haben, das ist ja, wird ja deutlich. Ja, du warst letztens in der Sendung Hart, aber fair. Karl Lauterbach hat sich da als jemand inszeniert, der jetzt auch TikTok nutzt. Ich musste daran denken, dass ich im Jahre 2015 mal mit einer SPD-Politikerin darüber gesprochen habe, dass dieses Problem besteht. Aber damals hatte ich nicht das Gefühl, dass das in irgendeiner Weise relevant ist. Also zunächst mal, erlebst du dieses Fake-News-Problem in Bezug auf jüngere Nutzer als so relevant?
Absolut.
Und als Anschlussfrage, du hast gerade von der großen Schlacht gesprochen, bedeutet das, dass wir alle dort auch hinein müssen, um eben entgegenzusprechen? Stichwort, es gibt jetzt gerade diesen Hashtag Reclaim TikTok von den Liberalen, die versuchen, diesem AfD-Narrativ was entgegenzusetzen.
Ich möchte mit dem letzten Punkt anfangen. Die AfD ist jetzt nicht magisch unterwegs auf TikTok, ja, um Gottes Willen. Das ist einfach nicht so. Die ist halt die am wenigsten blinde unter den vielen blinden Parteien, die es in diesem Kontext gibt. Aber das ist überhaupt nicht so, dass jetzt TikTok hauptverantwortlich dafür ist, dass viele junge Leute AfD wählen. Das wäre falsch. Es ist eher umgekehrt, dass weil viele junge Leute sich dafür interessieren, da die AfD ein bisschen mehr Erfolg hat. Und es ist auch nur ein bisschen mehr. Ja? Also wenn wir hier von durchschnittlichen Views ausgehen, von ungefähr 400.000 auf TikTok, dann ist das jetzt nicht so, dass man da irgendwie tagelang niederkniet und Strategie-Workshops drauf aufbauen kann auf dieser Zahl. Der Punkt ist ein anderer. Ich glaube schon, dass relativ viel von dem, was zum Beispiel auf TikTok, aber eben nicht nur passiert, eine neue Form von Fake News darstellt. Das sind eher tendenziöse Betrachtungen. Mhm. Das ist nicht mehr so dieses ganz klassische, komplett ausgedacht. Das gibt es nach wie vor auch. Aber das, was bei jungen Leuten viel wirkmächtiger ist, sind so unterschwellige Erzählungen, bestimmte Beeinflussungen, die immer mal so hier und da aufpoppen und dann.
Hast du da ein Beispiel für?
Ja, na klar. Es gibt gerade unter jüngeren Leuten eine erstaunlich große Neigung zu bestimmten Gesundheitsthemen. Mhm. Ja, also wenn man sich das auf TikTok anschaut, dann gibt es eine Vielzahl zum Beispiel, was Diäten angeht. Ja, da sind Leute, die haben Keto, ja, oder Steinzeit-Diät, Paleo-Diät. 35.000 verschiedene Diäten, immer wieder was Neues. Carnivore ist gerade so ein total hippes Ding. Da isst man nur Fleisch und Eier. Ich sage da jetzt gar nichts inhaltlich zu, aber das Interessante daran ist, dass im Zuge von solchen, sagen wir mal, gesundheitlichen Videos manchmal Verschwörungstheorien transportiert werden, die durchaus Fake News und Schlimmeres sind, nämlich dann bis hin zu ganzen Weltbildern funktionieren können. Ja, und dann ist jemand, der eigentlich sich nur gesund ernähren möchte, gerät dann an eine Person, die vielleicht, was die Ernährung angeht, zwei, drei richtige Sachen sagt und plötzlich kommt sie um die Ecke mit einer Form von Impfkritik, die nicht evidenzbasiert ist, sondern die eigentlich auf der großen Pharma-Verschwörung basiert. Mhm. Die dann wiederum mündet in, wie eigentlich die Pandemie ja geplant und so weiter. Man ahnt, in welche Richtung das geht.
Und das wird verstärkt von den Algorithmen, die das dann auch immer weiter ausspielen.
Ja, so leicht ist es dann doch nicht. Speziell auf TikTok ist es noch ein bisschen komplexer, aber tatsächlich sind soziale Medien wirklich, da hast du recht, gut geeignet, um sowas weiterzutragen. Die Form von Fake News, die bei Jugendlichen sehr viel relevanter ist eben eine, die begleitet ist von tatsächlich relevanten, für sie relevanten oder zumindest unterhaltsamen Informationen. Das ist eine Sache, da ist auch noch nicht ganz klar, wie kann man damit genau umgehen. Ich hatte verschiedene Vorschläge, dem was entgegenzusetzen, aber da muss man wieder sagen, TikTok. Auf TikTok gilt das radikale Vorrecht der besseren Idee. Will sagen, das bekommt auf TikTok viele Views, was dem Publikum gut gefällt, welche Idee gut ankommt. Auf TikTok sind Follower inzwischen relativ egal, nicht völlig egal. Die haben schon was mit der Wahrscheinlichkeit zu tun, wie weit ein Video verbreitet wird. Aber auf TikTok sind Follower nicht so wichtig. Ja. Man findet Accounts, die haben 1 Million Follower und da ist jedes zweite Video trotzdem irgendwie nur mit 1500 Views dabei.
Oder und 2000. Andersrum, ne?
Und andersrum eben auch, weil man kann auch als Account mit 4 Followern einen super Viral Hit landen, danach hat man wahrscheinlich ein paar mehr, aber einen super Viral Hit landen, der irgendwie 5 Millionen Mal angeschaut wird. Und das wiederum bedeutet, alles was auf TikTok als Gegenstrategie funktionieren kann, muss sich zwingend diesen Gesetzen unterwerfen. Man kann nicht ein komplett uninteressantes Aufklärungsvideo gegen eine Verschwörungstheorie machen, was keine Sau interessiert. Das wird nicht angeschaut. Und erst recht nicht, wenn die dazugehörige Verschwörungstheorie total witzig, fluffig kommt und mit dem geilsten Tipp, wie man endlich abnehmen kann.
Ja, das erinnert so ein bisschen an Rezos Zerstörung der CDU und diese Möglichkeit von Philipp Amthor, dem alten Zerstörer dann Video entgegenzusetzen, was wahrscheinlich nicht funktioniert hätte, wir wissen es nicht, aber dann kamen die 6 Seiten PDF. Aber was wäre denn dein Vorschlag? Du hast gerade gesagt, du hast ein paar Vorschläge, was wäre einer davon?
Einer davon wäre tatsächlich, dass man die öffentlich-rechtlichen Medien mit einer Reform, die wird ja häufig gefordert, aber mein Vorschlag wäre, die öffentlich-rechtlichen Medien mehr in diese Verantwortung mit hineinzieht. Da gibt es ja schon Ansätze, aber ich glaube, dass die stärker stattfinden müssen in sozialen Medien, präziser stattfinden müssen in sozialen Medien und vor allem zielgerichteter. Ja, es kommt am Ende schon darauf an, was kann man dieser Flut zum Beispiel von Putin-Propaganda entgegensetzen. Und das kann ich mir vorstellen, dass es eine gute öffentlich-rechtliche Aufgabe wäre. Das ist eine Dimension und die zweite Dimension, die haben wir ganz am Anfang dieses Podcasts auch schon angesprochen, wäre Aufklärung im Unterricht, der spezifisch dafür geeignet ist, wenn wir von Schule sprechen. Will sagen, ich habe glaube ich 2007 das allererste Mal, vielleicht sogar 2006, aber 2007 glaube ich eher, das erste Mal ein Schulfach Interneterziehung gefordert. Mhm. Und mir ist völlig egal, ob es Medienkunde oder Digitalbildung oder was auch immer, also solange es nicht reines Programmieren ist, was ich für Unfug halte, ist das sehr, sehr wichtig, dass wir weiter in diesen Weg reingehen. Wir sind ja noch nicht da. Ich glaube, wir brauchen ein Schulfach Interneterziehung.
Nur eine kurze nerdige Nachfrage. Wir hatten es gerade kurz von der Hard Aber Fair Sendung, wo Karl Lauterbach und du dabei warst. Da war ja auch der dunkle Parabelritter, der YouTube-Videos macht, die gehen teilweise 1/2 Stunde, die gehen teilweise 1,5 Stunden, sehr gut recherchiert und analysiert und der ist jetzt mittlerweile bei Funk. Aus der Perspektive der Öffentlich-Rechtlichen könnte man ja sagen, das ist auch eine Strategie, diejenigen, die schon wissen, wie die Mechanismen funktionieren, einzubinden. Oder nicht, Fragezeichen.
Also ich finde das gut, ja, ich begrüße das. Ich bin mir nicht sicher, ob und wie das auf welcher Ebene tatsächlich ein Gegenmittel gegen die Probleme ist, die wir gerade besprochen haben. Mhm. Das kann gut sein, ebenfalls bei Hard Aber Fair war ja auch Tara von...
Ja, was Tara sagt.
Was Tara sagt und die hat ja noch stärker als der dunkle Parabelritter eine Mechanik entwickelt in sozialen Medien, wo sie sogenannte Stitches macht auf TikTok. Das bedeutet, in gewisser Weise zitiert sie andere Videos, die sie dann auseinandernimmt. TikTok macht das besonders leicht, ermöglicht das einfach und solche Antwortvideos, die haben auch eine höhere Chance, viral zu gehen, also ganz viele Menschen zu erreichen. Aber ich bin mir trotzdem auch bei beiden Ansätzen, auch wenn ich gut finde, dass die öffentlich-rechtlich quasi mit supported werden, bei beiden Ansätzen bin ich mir nicht sicher, ob das schon das ist, was wir brauchen, um den tatsächlichen Problemen etwas entgegenzusetzen. Ich möchte jetzt auch nicht behaupten, dass ich hier so in der Schublade das Generalrezept habe, wie es funktioniert. Mir ist aber schon klar, dass wenn man, so gut ich das finde, was Funk macht, nicht in allen Bereichen, aber in vielen, so gut ich das finde, ist es jetzt ein Tropfen auf den heißen Stein, was die Größenordnung angeht. Natürlich sollen da Leute mit eingebunden werden, super, die sollen auch gefördert werden. Mittelfristig ist auch doof, wenn man YouTube-seitig immer nur irgendwie 37,50 Euro verdient, wenn da nicht entsprechend die gigantische Werbung ausgespielt wird und so weiter und so fort. Das hängt an ganz vielen einzelnen Punkten. Finde ich alles gut. Die Frage ist, ob man das nicht sehr viel struktureller angehen muss. Und da sehe ich dann doch eben wieder ganz vorne die Schule beziehungsweise eben dieses neue Schulfach.
Wir haben jetzt über ein großes Panorama gesprochen. Wir haben gesprochen über Digitalisierungspolitik, über den Föderalismus, über die Frage, inwiefern Lehrkräfte da sich auch mit beschäftigen sollen. Wir haben Fake News gestreift und letzten Endes ging es dann nochmal um dieses Fach. Das ist letzten Endes ja eine politische Entscheidung. Für all diejenigen, die jetzt sagen, das passiert mir ab und zu, vielleicht passiert es dir auch ab und zu, boah, das war jetzt sehr viel auf einmal, aber mich interessieren diese verschiedenen Bereiche. Gibt es außer deinem Buch, Die große Vertrauenskrise und ja auch deinem Podcast, den du zusammen mit deiner Frau Jule machst, Feel the News, noch ein Angebot oder zum Hören, zum Lesen, zum Mitmachen, wo du sagst, das bringt einen, zumindest was die Erkenntnisse angeht, was das Wissen angeht, in diesen Bereichen noch weiter? Oder drei?
Ja, nee, es gibt tatsächlich eine Vielzahl von Angeboten. Ja, ich glaube auch, dass das relevant ist, hier nicht so zu tun, als müsse man das eindimensional sehen. Ich möchte ein Beispiel nennen, was ich gut finde, gerade weil es umstritten ist. Mhm. Ja? Es gibt in der deutschen Bildungslandschaft, was Schulen angeht, eine riesige Lücke. Mhm. Vor ein paar Jahren ist so ein Tweet bekannt geworden von einer jungen Frau, die sowas gesagt hat, wie, wir haben bestimmt auch drei Talkshows zu gemacht und 100 Podcasts.
Naina, bla bla.
Ja, ich kann Gedichtinterpretationen in vier Sprachen machen, aber ich weiß nicht, wie eine Steuererklärung geht oder irgendwie sowas. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, ja. Aber das ist paraphrasiert so in der Richtung. Das spielt ja auf etwas Tatsächliches an. Das wurde damals immer als gegen Gedichtinterpretationen gerichtet, gelesen. Das finde ich gar nicht. Ich finde, das spielt auf diese Wirtschaftslücke an. Wirtschaftsbildung findet in so geringem Ausmaß statt in deutschen Schulen. Das finde ich katastrophal. Und das finde nicht nur ich katastrophal, sondern auch ganz viele junge Menschen. Und zwar vor allem junge Menschen, die auf TikTok unterwegs sind, weil da halt die allermeisten Menschen unter 25 einen Großteil ihres Medienkonsums bestreiten oder zumindest einen guten Teil. Also haben sich auf TikTok solche Mechaniken entwickelt, wo eine Vielzahl von Leuten, manche so ein bisschen shady, manche total cool, manche super sachkundig, manche mit ganz spezifischen Angeboten, aber sich auf Wirtschaftsbildung für junge Leute spezialisiert haben. Ja, zwei würde ich da nennen, zum Beispiel Teaching Finance wäre der eine TikTok-Kanal und Professor Finanzen wäre der andere TikTok-Kanal. Es gibt auch sowas wie Madame Moneypenny, so als dritte Person. Beziehungsweise vierte, Teaching Finance in zwei. Das sind alles Leute, die füllen eine Bildungslücke, die in Deutschland entstanden ist. Und bevor ich jetzt sage, man soll irgendwelche klugen Bücher über KI lesen und man soll sich unbedingt anschauen, wie die Bildungslandschaft in diesem neuen Bestseller von Peter sowieso, würde ich eher sagen, schaut euch mal die größten Kanäle auf TikTok und auch auf Instagram an, was Wirtschaftsbildung für junge Leute angeht. Schaut euch mal genau an, wie die funktionieren, was die machen, wie die auch appellieren. Die transportieren ohne Zweifel teilweise bestimmte ideologische Aspekte, von denen ich jetzt nicht bei allen sagen würde, es ist aus purem Gold. Ist aber für mich jetzt erstmal nicht relevant. Was relevant ist, sind diese Leute haben erkannt, dass Menschen Bildung brauchen und haben ein Angebot gemacht, was doch in vielen Bereichen nicht nur Hand und Fuß hat, sondern wirklich auch interessant und spannend ist. Davon kann man im Zweifel viel mehr lernen, wirklich viel mehr lernen, als wenn man jetzt irgendwie ein faktisch 3 Jahre altes Buch über künstliche Intelligenz liest.
Ich schließe mich insofern an, als dass ich auch der Auffassung bin, dass auch und vor allen Dingen die Lehrpersonen und Eltern, die TikTok für problematisch halten, mindestens 2 Wochen da drauf kommen müssen, um zu erfahren, was es bedeutet, Inhalte zu bekommen, die einem sehr zusagen. Denn das, was viele ja, glaube ich, immer noch denken, ist, dass man dann auf TikTok geht und es geht nur um tanzende Menschen. Und mal davon abgesehen, es gibt sehr gute, sehr fantastische Videos von tanzenden Menschen. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es nicht immer ganz klar ist, dass es da wirklich für jeden etwas gibt. Und das mal zu erfahren, finde ich, sollte wirklich jeder tun, auch wenn er die Applikation danach wieder löscht.
Auf jeden Fall. Das würde ich auch sagen. Ich würde mich da im Plädoyer anschließen mit der minimalen Einschränkung, dass man halt immer zumindest im Hinterkopf haben muss, dass es sich um eine Plattform handelt, die von einer chinesischen Firma gesteuert wird, die im Zweifel tatsächlich der chinesischen Diktatur, sagen wir mal, in gewisser Weise unterstellt ist.
Absolut. Lieber Sascha, ganz herzlichen Dank für dieses erhellende und in vielfache Themengebiete gehende Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank, Bob, für die Einladung.
Wenn ihr noch da seid, dann habe ich eine Bitte. Und zwar kann man für Die Schule brennt beim Deutschen Podcastpreis voten. In der Kategorie Beste Information kann man seine Stimme abgeben und vielleicht dafür sorgen, dass Die Schule brennt als Außenseiter beim Deutschen Podcastpreis eine ganz kleine Chance verdient. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an die Schule brennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fei. Wenn ihr euch für spannende Geschichten aus dem Internet interessiert, dann empfehle ich euch den Podcast Wild Wild Web. Die Hosts Jane Knödler und André der Hörmeier erzählen in der aktuellen Staffel Geschichten aus dem Internet. Mal Wissenschaft, mal Technologie, mal investigative Recherche. Es geht um eine unwahrscheinliche Freundschaft mit einer Hackerin und um eine dubiose Finanzakademie, die besonders junge Männer dazu bringt, sich komplett abzuschotten, um vermeintlich Millionär zu werden. Den Link findet ihr in den Shownotes.